NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit folgenden Themen: Nach Friedrichs US-Reise, Kritik am Bundesinnenminister und seinen Aufklärungsversuchen in Sachen Abhörskandal. Wir berichten und kommentieren. Defekte Weiche, die Ursache für das schwere Zugunglück bei Paris steht fest. Mindestens 6 Menschen sind gestern Abend dabei gestorben. Und Demonstrationen in Kairo. Ägypten kommt nicht zur Ruhe und die USA fordern jetzt die Freilassung von Ex-Präsident Morsi. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Guten Abend und herzlich willkommen. Ja, das war sie also, die viel erwartete Reise von Bundesinnenminister Friedrich nach Washington, die ja vor allem ein Ziel hatte, die deutsche Empörung über den Abhörskandal des amerikanischen Geheimdienstes NSA zum Ausdruck zu bringen und das deutsch-amerikanische Vertrauen wiederherzustellen. Gestern Abend ist Friedrich in Washington vor die Presse getreten und hat durchaus ein bisschen stolz die Ergebnisse seiner Gespräche erläutert. Aber das Lob heute bleibt aus. Im Gegenteil, in Berlin hagelt es Kritik.
Der Minister saß noch nicht wieder im Flugzeug, da kamen bereits die ersten Reaktionen. Und für Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin lässt sich das Fazit des Trips nach Washington auch in nur 15 Sekunden zusammenfassen.
Herr Friedrich hat schlicht und ergreifend versagt bei der Vertretung deutscher Interessen. Er scheint die millionenfache Verletzung der Rechte von deutschen Bürgern und übrigens deutschen Unternehmen einfach achselzuckend hinnehmen zu wollen.
Und Trittins Kollege von der SPD, deren Innenexperte Thomas Oppermann, lässt sich mit den Worten zitieren: 5 Wochen nach Beginn der Ermittlungen sind wir keinen Schritt weiter. Ich, so Oppermann, bin entsetzt über das Verhalten des Ministers. Der so Gescholtene lässt sich derweil per Fernsehen aus Washington in die deutschen Wohnzimmer schalten und vermittelt vor allem eine Botschaft: Die Reise über den Atlantik war ein Erfolg und die umstrittenen Überwachungsprogramme der US-Geheimdienste, sie nutzen auch uns. Hans-Peter Friedrich in der ARD.
Also wir haben circa nach Auskunft der NSA 45 Attentate, die weltweit verhindert werden konnten durch Hinweise der US-Nachrichtendienste, davon 5 allein in Deutschland. Die Sauerlandlinie ist ein Beispiel dafür, wo deutsche Dienste Hinweise bekommen haben und dann verhindern konnten einen Anschlag, also einen größeren Schaden.
Die Amerikaner hätten ihm versichert, dass es keine flächendeckende Überwachung der Deutschen gebe, weder der Bürger noch gezielte Industriespionage. Keine konkrete Aussage macht der CSU-Minister dagegen, ob die US-Dienste beim Ausforschen deutsche Gesetze verletzt haben.
Es geht um die Kommunikation nach Amerika und von Amerika ins Ausland. Diese Kommunikation wird in sogenannten Metadaten, also Verbindungsdaten, gespeichert. Der Zugriff auf diese Daten erfolgt aber nach richterlicher Genehmigung.
Durch ein amerikanisches Gericht wohlgemerkt und nicht ein deutsches. Das an sich ist für Friedrichs Kritiker schon ein Problem, aber es geht noch schlimmer, bemängelt linken Geheimdienstexperte Steffen Bockhahn am Morgen bei WDR 5. Schließlich laufen die meisten Internetverbindungen auch über die USA.
Es wird definitiv gespeichert, mit wem ich telefoniere, wem ich eine E-Mail schreibe, wem ich bei Facebook aufs Profil geschaut habe und was ich geschrieben habe, das darf tatsächlich erst nach Entschluss eines Richters angeschaut werden. Aber dass ich telefoniere und dass ich E-Mails schreibe und wem, das wird auch ohne richterlichen Vorbehalt gespeichert. Das ist eine Totalüberwachung, die unter Demokratieaspekten inakzeptabel ist. Und das sollte auch der Innenminister endlich mal verstehen.
SPD, Grüne und Linke stehen mit ihrer Kritik aber mitnichten allein. Selbst der Koalitionspartner von Friedrichs Union, die FDP, lässt heute Morgen wissen, das Gelbe vom Ei, das war die Reise nach Washington mitnichten. Oder wie es die liberale Innenexpertin Gisela Pilz im Nordwestradio formuliert:
Ein bisschen mehr hätten wir uns als FDP schon gewünscht, denn so pauschale Äußerungen, Überwachung ist nötig, das trifft nicht so die Zustimmung der FDP. Und wenn wir dann hören, ja, es werden nur in Anführungszeichen die Verbindungsdaten gespeichert, nicht aber Inhalte. Ich glaube, das kann jetzt nur ein Anfang gewesen sein. Da muss jetzt noch einiges passieren, damit Deutsche sich wieder relativ sicher fühlen, wenn sie im Internet oder unterwegs sind oder telefonieren.
In der kommenden Woche muss Innenminister Friedrich unter anderem vor dem Geheimdienstausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Mit Spannung erwarten die Abgeordneten, was sie noch zusätzlich über die Praxis der US-Geheimdienste in Deutschland erfahren. Friedrichs Parteikollegin, Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner, räumt aber bereits in einem Interview mit der Welt am Sonntag ein, dass es Überwachung bis in Regierungskreise hineingegeben habe und stellt mit 6 Worten fest, das tut man unter Freunden nicht.
Viel Kritik an der US-Reise von Bundesinnenminister Friedrich. Aus Berlin war das Malte Pieper. Tja, sind die skeptischen bis empörten Töne von Regierung und Opposition gerechtfertigt? Oder hat Friedrich nicht doch etwas erreicht mit seinem Besuch in Washington? Wie sind die Ergebnisse seiner Reise zu bewerten? Hören Sie dazu einen Kommentar von Ulrike Römer.
Von Kurzreisen bringt man den Lieben daheim eine Kleinigkeit mit. Und genau so hat es der deutsche Innenminister gehalten. Als er gestern Abend in Washington ins Flugzeug Richtung Deutschland stieg, hatte er diverse Versprechen der Amerikaner im Gepäck. Zum Beispiel die Zusage, künftig besser zu informieren über das, was die US-Geheimdienste so treiben. Was für ein Geschenk. Schlechter informieren geht ja wohl auch kaum. Auch die zweite Gabe für den Gast aus Deutschland entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als wenig wertvoll. Die Amerikaner haben versprochen, keine deutschen Unternehmen auszuspähen. Schön, wenn sich NSA und Co. daran halten. Hässlich, dass man das nicht überprüfen kann. Worüber sich Friedrich schon in Washington besonders gefreut hat: Die US-Regierung will ein Abkommen überdenken, das den Amerikanern besondere Zugriffsrechte in Deutschland gewährt. Auch diese Kleinigkeit taugt nicht ganz so viel. Der Vertrag, um den es geht, stammt aus den 60er Jahren und ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr aus der Schublade geholt worden. Was wäre noch an Mitbringseln zu nennen? Ach ja, die Amerikaner haben einem zweiten Gespräch zum Thema Daten sammeln und verwerten zugestimmt. Mitte September in Rom. Aber diesen Flug hatte die US-Delegation wahrscheinlich sowieso schon längst gebucht. Da steht nämlich bei Deutschen und Amerikanern ein Gipfeltreffen der G6-Staaten im Kalender. Im Übrigen verhielt sich Hans-Peter Friedrich wie ein höflicher Besucher, das so macht. Er schmeichelte dem Gastgeber. Wir brauchen die USA zum eigenen Schutz, zur erfolgreichen Terrorabwehr. An Artigkeiten dieser Art wurde wahrhaftig nicht gespart. Was bleibt also? Beiden Seiten ist es leidlich gelungen, das Gesicht zu wahren. Die Amerikaner haben einen Tag lang erfolgreich den Eindruck erweckt, die Sorgen und Nöte der Europäer, der Deutschen zumal, ernst zu nehmen. Obwohl in Washington gelinde gesagt eher Desinteresse an den Datenschutzempfindlichkeiten herrscht. Dass jetzt eine neue Phase transatlantischer Vertraulichkeiten beginnt, ist deshalb nun wirklich nicht zu erwarten. Und der von der eigenen Koalition getriebene Innenminister? Der hat zumindest für eine kleine Überraschung gesorgt, denn er kommt mit etwas weniger als nichts zurück nach Berlin. Friedrich hat sich nicht gerissen um diese Reise in die US-Hauptstadt, aber er musste los über den Atlantik, um von Washington aus eine Botschaft nach Berlin zu senden. Die Botschaft der Bundesregierung? So geht das nicht mit dem Datensammeln, so behandelt man keine Freunde und überhaupt, warum wussten wir nichts davon? Diese Sätze hat der Bundesinnenminister bei seiner Stippvisite abgeladen. Die Amerikaner werden vielleicht bei Gelegenheit noch mal einen Blick drauf werfen. Aber wie das so ist mit Gastgeschenken, die verstauben gerne mal im Schrank. Hans-Peter Friedrich kann dem Bundestag seinerseits nun immerhin die diversen Kleinigkeiten überreichen. Und genauso macht man das ja auch nach Kurzreisen.
Ein Kommentar von Ulrike Römer für das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Und wir bleiben beim Thema, denn der Mann, der die ganze Aufregung verursacht hat, entwickelt sich langsam aber sicher zur diplomatischen Krise zwischen Russland und den USA. Edward Snowden hat sich ja gestern dazu entschlossen, Asyl in Russland zu beantragen. Und die Tatsache, dass Moskau dem momentanen Staatsfeind Nummer 1 der USA Unterschlupf gewähren könnte, passt US-Präsident Barack Obama natürlich überhaupt nicht. Vor zwei Wochen hatte er noch verkündet, sich aus der Snowden-Affäre rauszuhalten. Jetzt aber hat er doch zum Hörer gegriffen und Russlands Präsident Putin angerufen. Was genau gesagt wurde, ist nicht nach außen gedrungen und so ist es auch noch völlig offen, wie es jetzt mit Snowden weitergeht, der ja immer noch auf dem Moskauer Flughafen festsitzt. Russische Behörden haben heute nur mitgeteilt, sein Asylantrag sei noch gar nicht bei ihnen eingetroffen. Man könne also nichts tun. Aus Moskau, Markus Sambale.
Die russische Führung gibt sich in ihren offiziellen Stellungnahmen weiter zurückhaltend. Putins Sprecher erklärte am Abend, der Kreml habe keine Informationen über einen Asylantrag von Edward Snowden. Russlands Außenminister Lavrov sagte, er habe wie alle anderen auch von Snowdens Asylantrag aus den Medien erfahren. Der Leiter des zuständigen Einwanderungsamtes erklärte, es seien noch keine Unterlagen eingegangen. Der Kreml setzt offenbar auf Schadensbegrenzung, versucht, den Fall Snowden auf der obersten politischen Ebene möglichst klein zu halten und eher als humanitäre Frage betrachtet zu sehen. Einflussreiche Politiker und hochrangige Beamte sprachen sich allerdings schon dafür aus, Snowden vorübergehend in Russland aufzunehmen. Der Fall ist ohnehin schon lange hochpolitisch. Das Schicksal des von den USA gesuchten Geheimdienstmitarbeiters war auch Thema in einem Telefonat zwischen Barack Obama und Wladimir Putin gestern Abend. Eine Auslieferung Snowdens an die USA lehnt Russland ab. Allerdings verweist der Kreml immer wieder auf seine Bedingung, Snowden könne nur in Russland bleiben, wenn er den USA nicht mit weiteren Enthüllungen schade. In den russischen Medien wird immer wieder ein Video gezeigt vom Treffen gestern, zu dem Edward Snowden Anwälte und Vertreter von Menschenrechtsorganisationen eingeladen hatte. Den Film hat einer der Teilnehmer mit einer Handykamera gedreht. Auf wackeligen Bildern ist Edward Snowden zu sehen, hinter einem Tisch stehend, während er von einem Blatt eine persönliche Erklärung verliest. Snowden erhebt darin schwere Vorwürfe gegen die USA. Die amerikanische Regierung wolle an ihm ein Exempel statuieren, als Warnung an alle, die ihre Stimme erheben. Ausdrücklich dankte Snowden den Staaten, die sich dem Druck der USA widersetzten. Snowden betonte, er wolle nur so lange in Russland bleiben, bis er eine Möglichkeit gefunden habe, nach Lateinamerika weiterzureisen. Dort haben ihm mehrere Länder Asyl angeboten.
Ja, und in Lateinamerika fand in der vergangenen Nacht der Mercosur-Gipfel statt. Und auch bei diesem Treffen der südamerikanischen Staaten war Edward Snowden natürlich Thema. Boliviens Präsident Morales hat ja in der vergangenen Woche am eigenen Leib erfahren müssen, wie sehr Snowden gesucht wird, als die Präsidentenmaschine gezwungen wurde, in Wien zwischenzulanden, wegen des Verdachts, der Whistleblower sei an Bord. Dementsprechend empört klingt jetzt die Erklärung der Mercosur-Staaten zu dem Fall. Julio Segador.
Nur wenig war von Wirtschaft die Rede beim Halbjahresgipfel des südamerikanischen Wirtschaftsverbundes Mercosur. Wie erwartet stand die Flugaffäre des bolivianischen Präsidenten Evo Morales im Vordergrund. In einer scharf formulierten Resolution verurteilen die Mercosur-Staaten die Flugblockade, die dem indigenen Präsidenten vergangene Woche einen 13-stündigen Zwangsaufenthalt in Wien beschert hatte. Morales selbst nahm kein Blatt vor dem Mund.
Detrás de este bloqueo aéreo
Hinter der Flugblockade stecken die Vereinigten Staaten. Dieser US-Geheimagent Snowden ist doch nicht irgendein kleines Tier oder eine Fliege, die man einfach so ins Flugzeug reinschmuggelt. Oder eine Streichholzschachtel, die man in die Hosentasche versteckt. Ich frage mich, wollten sie mich erniedrigen oder eliminieren? Morales erhielt Rückendeckung von allen Staatschefs. In der Resolution bezeichnen sie das Überflugverbot als Aggression. Eine Aggression, die an frühere Zeiten erinnere, meinte Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner. Wir leben in einer Welt, in der es neue Formen von Kolonialismus gibt. Subtiler noch als vor 200 Jahren, als sie mit ihren Heeren kamen und uns das Silber und Gold stahlen und unsere indigenen Völker unterwarfen. Alle Mitgliedstaaten wollen nun in ihren Ländern den Botschaftern von Frankreich, Spanien, Italien und Portugal Protestnoten überreichen. Zudem fordern sie eine offizielle Entschuldigung für die erzwungene Zwischenlandung. In einer weiteren Resolution verwahrten sich die Mercosur-Staaten gegen die bekannt gewordenen US-Spionageaktivitäten. Auch Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff, in deren Land die USA ebenfalls großflächig spioniert haben, zeigt sich verärgert. Ich denke, es ist eine korrekte Position des Mercosur, jede Form von Spionage zu verurteilen, die gegen die Menschenrechte verstößt, besonders gegen das Grundrecht der individuellen Privatsphäre. Und wenn dann auch noch die Souveränität eines Landes verletzt wird, dann muss das von jedem demokratischen Staat verurteilt werden. Die in Montevideo versammelten Staatschefs bekräftigten auch, die Suspendierung Paraguays wieder aufzuheben. Das Land war im Juni vergangenen Jahres nach der Absetzung von Präsident Lugo aus dem Mercosur ausgeschlossen worden. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro, der in Montevideo die Mercosur-Präsidentschaft übernahm, reichte Paraguay die Hand. Wir werden während unserer Präsidentschaft mit viel Herzblut und großem Wohlwollen die Wiederaufnahme Paraguays vorantreiben. Und wir werden uns alle dafür einsetzen, dass die Geschehnisse im Juni letzten Jahres gemeinsam überwunden werden. Wir verpflichten uns, alles zu tun, damit Paraguay bald wieder mit am Tisch sitzt. Am 15. August soll Paraguay wieder in den Mercosur zurückkehren. An diesem Tag wird der neue Präsident Horacio Cartes vereidigt.
Und wir gehen nach Ägypten. Da ist die Lage immer noch unruhig, auch gut eine Woche nach dem Sturz von Präsident Morsi. In der vergangenen Nacht haben nach dem Fastenbrechen des Ramadan wieder Zehntausende Anhänger und Gegner des Muslimbruders demonstriert. Morsi wird ja immer noch vom Militär festgehalten. Und jetzt mischen sich nach Deutschland auch die USA ein und fordern, den Ex-Präsidenten freizulassen. Die Opposition ist empört. Aus Kairo berichtet Frank Ludwig.
Abendliches Fastenbrechen auf dem Tahrirplatz im Zentrum von Kairo. Die vorgeschriebenen Gebete zum islamischen Fastenmonat Ramadan werden hier bei den Gegnern des gestürzten Präsidenten genauso eingehalten wie im Lager der Muslimbrüder einige Kilometer weiter. Sieht man bei jenen vor allem die Poster des Ex-Präsidenten, so dominiert hier das Konterfei des Verteidigungsministers As-Sisi. Der hatte Morsi vor 10 Tagen des Amtes enthoben und deshalb gilt er hier als Volksheld. Der Mann, dessen Bild auf dem Tahrirplatz fast ebenso häufig auftaucht, US-Präsident Obama. Mittels Photoshop, mit Bart und Turban ausgestattet, Osama bin Laden zum Verwechseln ähnlich. Ein rotes Kreuz auf dem Porträt, darunter die Aufschrift »Obama unterstützt den Terrorismus« oder gleich ganz »Obama ist ein Terrorist«. Der US-Präsident ist hier kein Volksheld. Dass es ja eigentlich der deutsche Außenminister gewesen ist, der verlangt hatte, diesen abgesetzten Präsidenten auf freien Fuß zu setzen, interessiert hier niemanden. Dass sich die USA dem anschlossen, das freilich erhitzt die Gemüter. Es ist eine Frechheit und völlig unannehmbar, dass die USA schon wieder versuchen, uns etwas zu diktieren, sagt eine ältere Frau aufgebracht. Niemand hat das Recht, uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Was in Ägypten passiert ist, das war kein Staatsstreich. Die Armee, die hat in unserem Namen gehandelt. Und eine Studentin fügt hinzu, Morsi hat ja nichts mehr verloren. Wenn Obama ihn will, kann er ihn gerne nehmen. Wir brauchen ihn nicht. Er wurde ja nur gebraucht, um den Interessen der USA zu dienen. Morsi sollte Ägypten in eine Diktatur verwandeln, im Auftrag der Amerikaner und der Israelis. Es mag absurd klingen, aber nicht wenige hier auf dem Tahrirplatz glauben, was vor einigen Tagen in einem der vielen ägyptischen Massenblätter zu lesen stand. Dass nämlich der Muslimbruder Morsi, der wegen dem Vorwurf islamistischer Umtriebe jahrelang im Gefängnis saß, eine jüdische Mutter habe und Spion in israelischen Diensten gewesen sei. Aber auch für aufgeklärtere Geister hierzulande steht fest, dass der Westen die Muslimbruderschaft gegen das ägyptische Volk unterstützt habe. Die Forderung, Morsi freizulassen, gießt Wasser auf diese Mühlen. Es sei der nicht immer mit glücklicher Hand geführte Dialog des Westens mit der radikal-islamischen Gruppierung gewesen, der am Anfang dieses Missverständnisses gestanden habe. Das meint Hisham Mahran, Politikwissenschaftler und Medienfachmann. Die Linie der USA gegenüber Ägypten ist für die allermeisten Ägypter nicht zu durchschauen. Die Straße hier versteht die Ziele amerikanischer Außenpolitik nicht. Dabei sind die Verteidigungsminister beider Länder in ständigem Kontakt. Auch die Militärhilfe wird ja fortgesetzt. Innenpolitische Stabilität, das ist es, worum es dem Westen hier geht. Denn die ist wichtig für die Stabilität in der ganzen Region. Und dabei wird es bleiben. Der Westen, vor allem die USA, sollten klarere Signale senden, empfiehlt Mahran. Dies könne Missverständnisse und Misstrauen abbauen. Ob es als erstes freilich die Forderung sein musste, den abgesetzten Präsidenten auf freien Fuß zu setzen, dies sei eine andere Frage.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ein vollbesetzter Schnellzug rast in einen Bahnhof, bricht auseinander und ein Waggon stürzt auf den Bahnsteig. Dieses Horrorszenario hat sich gestern Abend bei Paris ereignet. Mindestens 6 Menschen sind dabei gestorben. Heute am Tag danach hat die Ursachenforschung begonnen mit einem deutlichen Ergebnis. Daniela Karls.
Die Ursache für das schwerste Zugunglück in Frankreich seit vielen Jahren scheint gefunden. Die französische Bahn SNCF hat mitgeteilt, dass höchstwahrscheinlich ein defektes Weichenteil den Intercity im Bahnhof von Bretigny zum Entgleisen gebracht hat. Dieses Befestigungsteil aus Stahl habe sich aus bisher unbekannten Gründen gelöst. Wenige Minuten vor dem Unglückszug ist noch ein anderer Zug über dieselbe Stelle gerollt, da ist nichts passiert. Aber als der Intercity auf dem Weg von Limoges mit rund 130 Stundenkilometern über die Weiche kurz vor dem Bahnhof gefahren ist, da hat sich das Weichenverbindungsstück offenbar zwischen dem zweiten und dritten Waggon gelöst. Der Präsident der SNCF, Guillaume Pepy, scheint sich über den Unfallhergang schon relativ sicher zu sein, weil er am Tag nach dem Unglück schon die volle Verantwortung für das Drama übernimmt. Ich will ganz deutlich sagen, dass die SNCF sich verantwortlich fühlt. Die SNCF ist für das Leben ihrer Kunden verantwortlich und in dem Sinne handeln wir nun auch.
C'est comme ça aujourd'hui que nous agissons en responsabilité.
Nach dem jetzigen Stand sind 6 Menschen bei dem Zugunfall südlich von Paris ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um 4 Männer und 2 Frauen im Alter zwischen 19 und 82 Jahren. 30 weitere sind immer noch in stationärer Behandlung, 8 von ihnen sind schwer verletzt. Mehr als die Hälfte der Passagiere des mit knapp 400 Personen vollbesetzten Zuges wurde leicht verletzt und noch von Sanitätern vor Ort versorgt. Für all diese Opfer wurde heute Mittag um 12 Uhr in allen Bahnhöfen und Zügen Frankreichs eine Schweigeminute abgehalten. SNCF-Chef Guillaume Pepy.
Il faut que chacun d'entre nous tienne compte de l'immense douleur que cette catastrophe provoque.
Wir müssen uns klar machen, dass diese Tragödie enorme Schmerzen verursacht hat. Bei den Opfern, bei all den Passagieren des Zuges und bei ihren Angehörigen.
Et chez l'ensemble de leurs proches et de leurs familles.
Der Bahnhof von Bretigny ist weiterhin voll gesperrt. Einsatzkräfte arbeiten nun mit schwerem Gerät an der Bergung der zertrümmerten Waggons. Zu diesem Zweck wurde auch ein Spezialkran aus Nordfrankreich an den Unglücksort gebracht, der nun dabei ist, einen umgekippten Waggon zu heben. Die Einsatzkräfte fürchten, dass sie unter den Trümmern noch weitere Leichen finden könnten. Dennoch ist unklar, wie viele Personen sich auf dem Bahnsteig befunden haben, auf den ein Teil des Zuges gekracht ist. Der morgige Nationalfeiertag in Frankreich wird im Zeichen der Trauer stattfinden. Das in Paris geplante Feuerwerk ist allerdings nicht abgesagt. Der kleine Vorort Bretigny aber wird auf sein Feuerwerk angesichts der Tragödie verzichten.
Und auch heute hat sich wieder ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignet, und zwar bei Moskau. Dort ist ein mit schwerem Kies beladener Laster in einen vollbesetzten Linienbus gerast. Viele Menschen starben.
Die Wucht des Aufpralls war extrem. Der Linienbus wurde bei dem Unfall rund 35 Kilometer nördlich vom Zentrum Moskaus völlig zerfetzt. Eine Seite des Busses wurde komplett aufgerissen. Die dort sitzenden Passagiere hatten keine Überlebenschance. Ein mit Kies beladener Lastwagen war mit hoher Geschwindigkeit in den Bus gerast und hatte ihn aus der Bahn geworfen. Ein Großteil der Ladung rutschte dabei ins Innere des Busses, was die Arbeit der Rettungskräfte erschwerte. Mehr als 200 Helfer, 30 Krankenwagen und 2 Hubschrauber waren im Einsatz. Der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer überlebte nach Berichten russischer Medien. Er soll allein in diesem Jahr schon 6-mal wegen Verstößen im Straßenverkehr aufgefallen sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es war eines der schwersten Busunglücke in den vergangenen Jahren. Russlands Straßen gelten als sehr gefährlich. Gründe sind oft rücksichtsloses Rasen und gefährliche Überholmanöver auf schmalen und maroden Straßen, aber auch schlecht gewartete Autos und Lkw.
Markus Sambale berichtete. Die Stadt Dortmund erinnert ab heute mit einem Mahnmal an die Mordopfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU. Die Basaltsäule wurde heute am Dortmunder Hauptbahnhof eingeweiht. Das Mahnmal gilt bundesweit als eines der wichtigsten Zeichen, dass die NSU-Morde nicht in Vergessenheit geraten sollen. Aus Dortmund, Wolfram Götz.
Etwa 300 geladene Gäste und Zuschauer kamen heute zur Einweihung des Mahnmals in Dortmund. Es besteht aus einer Basaltsäule mit den Namen der 10 Opfer der NSU-Mordserie. Daran angeschlossen ist eine flache Steinmauer mit einem Text, der mit den anderen betroffenen Städten abgestimmt wurde. Oberbürgermeister Ulrich Sierau erinnerte heute besonders an den in Dortmund ermordeten Kioskbesitzer Mehmet Kubaschik.
Mehmet Kubaschik war wie wir und genau wie wir war auch er Teil unserer gemeinsamen Heimat. Trotzdem wurde er Opfer von Mördern, die aufgrund ihrer verbrecherischen Ideologie Menschen mit Zuwanderungsgeschichte hier nicht akzeptieren wollten. Diese Stätte soll mahnen, nie wieder darf so etwas passieren.
Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Guntram Schneider verurteilte, dass nach den NSU-Morden nicht ausreichend in Richtung eines rechtsextremen Hintergrundes ermittelt worden sei.
Es ist auch ein Zeichen von Unkultur, dass nach den Morden in den jeweiligen Familien der Mordopfer geforscht wurde, um irgendeine Spur zu finden. Und diejenigen, die dafür Verantwortung tragen, sollten für die Zukunft die Schlüsse aus dem, was passiert ist, ziehen.
Als Vertreterin der Türkei sprach die für Dortmund zuständige Generalkonsulin Sule Özkaya. Sie sagte, die NSU-Morde hätten die türkischstämmige Bevölkerung in Deutschland in Angst und Schrecken versetzt.
Dass sich die Familien der Ermordeten nicht von Deutschland abgewendet haben, sondern Deutschland weiterhin als ihre Heimat betrachten, verdient unser aller Anerkennung. Die Aufklärung der NSU-Gewalttaten wird ein erster Schritt sein, das Vertrauen aller Migrantinnen und Migranten, insbesondere der türkischen Gemeinschaft, in die Behörden wiederherzustellen.
Die türkische Generalkonsulin wünschte den Angehörigen der Opfer viel Kraft, auch für den NSU-Prozess in München. Das Schlusswort sprach die Tochter des in Dortmund ermordeten Kioskbesitzers Gamze Kubaschik.
Der Prozess verläuft bestimmt zurzeit unseren Alltag und zerrt an unseren Kräften. Wir erfahren immer mehr schreckliche Details. Es ist unvorstellbar. Jeder einzelne Mord hätte verhindert werden können. Ich überlasse meine Stadt nicht mehr den Nazis. Heute nicht. Auch nicht in den kommenden Jahren. Vielen Dank.
Und wir kommen zum Sport hier im Echo des Tages und damit zur Tour de France. Mara Kühner-Tellmann aus der Sportredaktion. Die Deutschen hatten ja schon 5 Etappensiege. Kam heute der 6. dazu?
Heute hat es nicht ganz gereicht, obwohl 3 deutsche Radprofis im Sprint einer Ausreißergruppe mit dabei waren. Den Sieg in Lyon auf der 14. Etappe nach 191 Kilometern holte sich aber ein Italiener, Holger Gerska.
Es kann halt nicht immer klappen mit deutschen Etappensiegen, obwohl Markus Burkhardt und Simon Geschke aus einer großen Spitzengruppe heraus auf der Zielgeraden alles versuchten. Simon Geschke, normalerweise Helfer für den dreimaligen Etappensieger Marcel Kittel, führte noch 300 Meter vor dem Ziel, aber er war zu früh im Wind und wurde am Ende 7. Auch der knapp 42-jährige Jens Vogt gehörte zu dieser Ausreißergruppe. Den Etappensieg sicherte sich überraschend der erst 23-jährige Italiener Matteo Trentin, der seinen ersten Profisieg überhaupt feierte. Gelb bleibt auf den Schultern von Christopher Froome. Der Brite fuhr am Hauptfeld ins Ziel, Seit an Seit mit den auf dieser schweren Etappe chancenlosen Sprintern Marcel Kittel und André Greipel.
Tennisprofi Philipp Kohlschreiber steht im Finale des Turniers von Stuttgart. Im Halbfinale siegte er gegen den Rumänen Victor Hanescu mit 6:3 und 6:3. Im Endspiel trifft Kohlschreiber nun auf den Italiener Fabio Fognini. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen die Niederlande bei der Frauenfußball-Europameisterschaft in Schweden steht die deutsche Mannschaft unter Druck. Die Titelverteidigerinnen müssen und wollen sich morgen im zweiten Gruppenspiel gegen Island steigern, damit das Viertelfinale nicht ernsthaft in Gefahr ist. Julia Metzner.
Nicht mehr ganz so ausgelassen wie noch vor EM-Beginn, aber trotzdem zuversichtlich. So präsentiert sich Bundestrainerin Silvia Neid einen Tag vor dem zweiten Gruppenspiel. Mit einem breiten Grinsen gab sie zu, dass sie sich die komplizierten isländischen Spielerinnennamen nicht merken kann. Für die Stärken- und Schwächenanalyse reicht ihr aber der Blick auf die Rückennummern. Nach dem Unentschieden zum Auftakt werden 3 Punkte zwar nicht fest eingeplant, aber um Ruhe in die Mannschaft zu bringen, ist der Sieg eigentlich ein Muss. Über Kritik an ihrer Person aus Deutschland konnte Neid nur müde lächeln. Ihr Fell sei seit der Heim-WM 2011 dicker geworden. Und das sei gut für sie und dann auch für die Mannschaft. Beste Voraussetzungen also für das zweite Gruppenspiel morgen gegen Island.
Fußball-Bundesligist Hamburg steht morgen zu Hause im Finale des Nordcups. Der Gegner heißt Kopenhagen. Der dänische Meister setzte sich im Halbfinale gegen Wolfsburg mit 2:1 durch. Der HSV war gegen den Bundesliga-Aufsteiger Braunschweig mit 4:3 nach Elfmeterschießen erfolgreich. Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst aus Hamburg haben den ersten Einzug ins Finale eines Grand-Slam-Turniers verpasst. Die Weltmeisterschafts-5. Verloren in Gstaad in der Schweiz gegen die Brasilianerinnen Lili Sexas mit 0:2. Im Spiel um Platz 3 treffen sie nun ebenfalls auf ein brasilianisches Duo. Der Motorradpilot Stefan Bradl startet beim Heim-Grand Prix auf dem Sachsenring von Platz 4. Auch von einem Sturz ins Kiesbett ließ er sich heute in der Qualifikation nicht aufhalten und machte deutlich, dass er morgen beim Rennen in der Königsklasse MotoGP erstmals aufs Podest fahren will. Von Position 1 startet der Spanier Marc Marquez. Und beim 5. Saisonlauf der DTM auf dem Norrisring in Nürnberg hat sich der Kanadier Robert Wickens die erste Pole-Position seiner Karriere gesichert. Der Mercedes-Fahrer startet morgen vor seinem Landsmann Bruno Spengler im BMW.
Ja, soweit vom Sport. Danke, Mara Kühner-Tellmann. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen guten Abend und ein weiterhin schönes Wochenende.
NDR Info.